Cappuccino mit Hafermilch.
Mit Lou und Janine.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Heute wieder zu unserer gewohnten Aufnahmezeit und nicht spät abends, wo wir beide schon absolut durch sind.
Ja, ist auf jeden Fall besser. Ich merke einen großen Unterschied.
Ich auch. Janine, dein Video ist noch an. Ich kann gerade deine, was kann ich denn da sehen?
Oh,
ich glaube, deine
meine
Decke.
Balken. Tatsächlich.
Deine Balken. Ja.
Ich mach's mal aus. Jetzt. Ja, wir telefonieren nämlich immer nur beim Aufnehmen.
Warum eigentlich, habe ich mich mal gefragt.
Weil ich mich da irgendwie besser konzentrieren kann.
Ja, okay, fair.
Ich weiß noch, am Anfang haben wir es auch ein paar Mal mit Video gemacht, aber irgendwie, ich habe mich dann immer so beobachtet gefühlt und so, wenn ich so alleine da sitze, dann kann ich irgendwie besser quatschen.
Ja, okay, das verstehe ich. Das stimmt. Und dann konzentriert man sich auch nicht die ganze Zeit darauf, wie man aussieht. Ich finde das auch so schlimm in so Zoom-Calls irgendwie, früher in der guten alten Zeit, als man noch so jeden Tag gezoomt hat für die Uni oder so. Da habe ich mich so oft einfach selber angeschaut in der Zoom-Kamera und habe mich so gefühlt gar nicht darauf konzentriert, was irgendwie in dem Seminar gerade passiert. Richtig ungeil eigentlich.
Ja, das kenne ich auch. Ja, es ist halt auch so seltsam, sich die ganze Zeit selbst zu sehen. So normalerweise, ja. Es ist ja nicht so in einem Seminar.
Ja, das stimmt. Funny.
Naja.
Janine, ich muss dir kurz was erzählen. Und zwar hast du die vorletzte Jack und Sam-Folge gehört?
Ich glaube schon. Da bin ich eigentlich immer auf dem neuesten Stand.
Okay. Ich fand das so geil. Oder vielleicht ist auch die letzte, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall hatten die halt so einen richtig cringigen Einstieg in die Podcast-Folge. Das war halt mit so,
ich weiß ganz genau, was du jetzt sagst.
Ja, und dir? Ja, das ist immer so genau unser Einstieg in die Folge. Und ich fand es so witzig, weil die meinten so, ja, also, so macht man ja schon mal keine Podcasts. Ja, und dann reden die auch noch übers Wetter. Und ich war so, ich fühle mich ertappt.
Das ist 1:1 um unser Einstieg, ja. Ja, ich habe die Folge auch gehört. Ich habe mir dasselbe gedacht, so, mein Gott, nein. Genau so machen wir das immer. Ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Ach, komm. Ich finde, es gehört auch jetzt mittlerweile irgendwie dazu.
Erstmal ein Wetter-Update. Ja, aber ich finde es auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Solange man jetzt nicht 10 Minuten über irgendwas. Aber ich meine, das ist ja generell so bei Laber-Podcasts, ist ja eigentlich das Prinzip davon, dass man über irgendwelche random Dinge redet die ganze Zeit, oder? Also ich finde, da kommt es jetzt auch nicht drauf an, ob man am Anfang kurz mehr über das Wetter spricht oder so.
Ja, und außerdem ist ja das Wetter auch einfach was, was uns sehr beeinflusst. Das muss man ja auch mal sagen. Ich fange jetzt einfach mal an, ne? Bei uns gab es in den letzten Tagen so einen krassen Temperatursturz und ich bin schon wieder in meinem Modus, wo ich einfach nicht mehr rausgehen will. Und wenn, habe ich so 2 Paar Hosen wieder an und 5 Paar Handschuhe und keine Ahnung was. Und es ist einfach nicht schön. Und ich finde, das beeinflusst dann schon auch die Lebensqualität irgendwie.
Das stimmt. Ja, ich musste gestern früh, also sehr früh aus dem Haus, weil ich mit meiner Cousine in die Uni gefahren bin. Und ich stand so in der Küche und habe Kaffee gemacht und dann schaue ich so zum Fenster und das ist so weiß und ich war so hell. Und dann habe ich rausgeschaut und dann waren wirklich so 5 Zentimeter Schnee und ich habe so überhaupt nicht mitbekommen. Auch das ist irgendwie, jetzt wollte ich schon geplant sagen. Wie sagt man? Vorhergesagt? Nee, mir fehlt das Wort.
Doch, vorhergesagt. Nee, hä? Ja.
Nee, irgendwie ist es falsch.
Ja, warte. Keine Ahnung. Egal, wir wissen, was du meinst.
Ja, dass es angekündigt war. Genau. Mhm. Und dann stand ich da draußen ohne Mütze und Handschuhe und war so, okay, es ist anscheinend noch Winter. In meinem Kopf war schon Sommer.
Ja, same. Ich finde so, nach Weihnachten ist immer, kann man auch in Frühling übergehen. Naja.
Auf jeden Fall.
Anyways, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns beim Labern zuhört. Wir sprechen heute über ein Thema, das sich von euch auch viel gewünscht wurde, und zwar über das Thema Therapie. Was soll man sagen? Wichtiges Thema, großes Thema, ein Thema, was, glaube ich, uns beide oder zumindest mich auf jeden Fall sehr beschäftigt, beeinflusst, begleitet. Deswegen habe ich Bock auf die Folge und freue mich. Wow.
Ja, ich habe auch sehr Bock auf das Thema. Also irgendwie in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, wurde das auch irgendwie viel präsenter so bei mir in meinem Umfeld. Es sind super viele Leute, die ich kenne, in den letzten 2, 3 Jahren in Therapie gegangen und haben eben mit Therapie angefangen und so. Und hoffe irgendwie so ein bisschen, dass, wenn wir da heute auch in der Folge drüber quatschen, dass wir vielleicht so die ein oder andere Person erreichen, die vielleicht selbst noch unsicher ist, irgendwie eine Therapie anzufangen oder die vielleicht einen Menschen in ihrem Umfeld hat, die irgendwie mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen hat und da irgendwie vielleicht auch auf so eine Person zuzugehen und da ja sie auch zu unterstützen. Allein deswegen finde ich schon super wichtig, da irgendwie mal drüber zu sprechen hier.
Yes, voll. Und gerade irgendwie der Faktor, dass sich das viele von euch gewünscht haben, dass wir da mal drüber sprechen, zeigt ja auch, dass da einfach voll der Resonanzraum gerade für da ist und dass es halt einfach auch ein, ja, auch fast irgendwo ein popkultureller Diskurs ist, der gerade irgendwie entsteht oder in den letzten Jahren entstanden ist. Und dass sich da einfach viel tut im Moment, gerade auch in unserer Generation. Und das finde ich ultra schön zu beobachten. Und ja, find's nice. Ich finde so, in der Vorbereitung für die Podcast-Folge habe ich mir auch so gedacht, dass das Thema zur Therapie zu gehen, beziehungsweise das Thema sich therapieren zu lassen, gerade auch in der Mehrheitsgesellschaft irgendwie ankommt oder zumindest halt in unserer Medienbubble sozusagen ankommt. Das finde ich ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben nicht alle Trends scheiße sind, sondern ich finde dieser Trend, we should all go to therapy, ist einfach ein richtig nicer Trend. Und richtig oft werden Trends ja so verschrien von allen Menschen aus allen möglichen Richtungen, gerade von den guten alten Boomern irgendwie. Aber ich finde, das ist wirklich so ein Trend, der kann sich gerne noch halten und so weiterentwickeln, weil es ist einfach, ich glaube, wir profitieren einfach alle davon.
Ja, ich glaube, Trend wird halt oft so als was verstanden, was halt für so einen gewissen Zeitraum da ist und cool ist und dann halt wieder nicht. Aber im Endeffekt ist es ja einfach nur eine Bezeichnung für irgendwie eine Bewegung oder eine Veränderung, was dann eben auch konstant sein kann. Und ich hoffe, dass das halt so bei dem Thema ist, dass das jetzt halt gerade mehr in unserem Leben irgendwie stattfindet, mehr in unser Bewusstsein tritt, weniger stigmatisiert wird und es auch weiterhin dann so bleibt oder immer mehr so wird in den nächsten Jahren.
Safe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Janine, aber ich habe mich in der Folge, in der Vorbereitung für die Folge irgendwie mal wieder viel, wie gesagt, mit der Repräsentation davon in den Medien beschäftigt. Vielleicht, weil ich das studiere, aber vielleicht auch einfach, weil ich es super spannend finde. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich ganz gerne mit dir bzw. mit euch teilen würde. Und zwar halt einmal, dass eben die Repräsentation in den Medien und eigentlich generell eben in der Mehrheitsgesellschaft davon immer besser wird oder einfach immer stärker vertreten ist. Und halt auch in Popkultur. Aber dass es trotzdem noch nicht im Mainstream angekommen ist. Ich glaube, das müssen wir trotzdem einmal ganz kurz sagen, weil ich finde, wir können ganz schnell davon ausgehen, dass es im Mainstream angekommen ist, weil wir uns halt einfach in so einer krassen Bubble bewegen. Aber wenn wir jetzt irgendwelche TV-Sendungen uns anschauen, die halt einfach immer noch ganz, ganz viele Menschen erreichen oder irgendwelche klassischen Serien oder irgendwelche Literatur oder so, die halt einfach Trivialliteratur ist, die halt einfach ganz viele Menschen lesen. Da ist, finde ich, das Thema Therapie immer noch, vielleicht nicht unbedingt ein Tabuthema, aber halt einfach noch nicht so krass viel repräsentiert. Und wenn es repräsentiert ist, dann immer sehr einseitig dargestellt, ohne da viele Zwischentöne zu zeigen. Mhm. Also ich habe
noch sehr negativ besetzt
jeden Fall. Ja, voll. Ich habe auch mal irgendwie dann versucht, mich irgendwie an so Bücher und Serien und Filme zu erinnern, wo Therapie halt eine positive Rolle spielt und wo es eben nicht so krass mit irgendwelchen Stigmata besetzt ist oder wo es eben nicht so dargestellt wird, dass die Person, die sich in Therapie begibt, halt wirklich richtig krass am Arsch ist, Entschuldigung, sondern wo Therapie halt einfach auch was ist, was in riesigen Anführungszeichen normale Menschen in ihrem normalen Alltag quasi machen. Oder, also ja, weißt du, was ich meine? Sondern es ist immer entweder die Person oder der Charakter ist irgendwie komplett psychisch krank und ist in der geschlossenen Psychiatrie oder halt so komplett gesund. Und dieses binäre Denken, dieses binäre, ja, Gesellschaftskonstrukt auch irgendwo, das zieht sich halt immer noch sehr durch so popkulturelle Narrative. Und das finde ich halt voll schwierig, weil es voll schwer macht, sich damit zu identifizieren als Person, die Therapie als eine alltägliche Dienstleistung mehr oder weniger ansieht. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also wie du sagst, es ist halt sehr, sehr krasses Schubladendenken. So Menschen, die da hingehen, die haben halt wirklich ernst, also klar, es ist immer ein ernsthaftes Problem, aber weißt du, die können wirklich so ihr Leben nicht mehr bestreiten. Die haben ganz, ganz krasse Probleme und das wird irgendwie so krass in so eine Schublade gesteckt und dass man halt, ja, wie du sagst, was Alltägliches daraus macht, so, das sehe ich auch sehr wenig. Und ich finde, man kann das auch noch so ein bisschen weiterführen und das Thema Psychiatrie da auch mit reinnehmen. Ich finde, das ist auch in Filmen nach wie vor so seltsam oft dargestellt, also dass da wirklich einfach verrückte Menschen drin sind. Ich habe mit einer Freundin erst vor ein paar Tagen tatsächlich drüber geredet. Das ist zum Beispiel auch in Modern Family, kennst du das, die Serie? Mhm. Das ist, also die haben da immer so Halloween-Folgen und in der einen Folge da haben die ihr ganzes Haushalt auch so in eine Psychiatrie verwandelt und sie waren halt so diese verrückten Menschen, die da drin sind, also haben sich so verkleidet und allein daran sieht man ja schon, ja, was Menschen halt nach wie vor für ein Bild halt haben.
Ja.
Und das ist halt teilweise so weit entfernt von der Realität. Und ich glaube, das ist auch voll vielen gar nicht bewusst.
Voll. Und da findet ja dann auch immer noch in solchen Narrativen so eine Art Othering fast statt. Also dieses Wir und halt dann die anderen. Wir und die Gestörten, in riesigen Anführungszeichen. Und halt, es ist immer noch, es ist einfach immer noch so eine klare Abgrenzung irgendwie dazwischen. Und die in die Psychiatrie gehen oder halt auch in eine Tagesklinik gehen oder so, die sind halt trotzdem immer noch irgendwie die Komischen in so popkultureller, ja, oder einfach in generell, in der Mehrheitsgesellschaft kann man ja schon eigentlich sagen.
Total. Ich glaube, da spielt aber auch so ein bisschen die Historie mit rein, einfach von solchen Einrichtungen. Weil früher war es ja tatsächlich so, dass so Psychiatrien dafür da waren, Menschen eigentlich wegzusperren. Also es war ja eher eine Art Gefängnis, als es den Menschen wirklich geholfen wurde und sie sozusagen stabilisiert wurden, damit sie danach wieder ihr Leben halt leben können und ihren Alltag bewältigen können. Und es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten so stark verändert. Und ich glaube, dass da halt bei vielen immer noch so diese veraltete Vorstellung von solchen Einrichtungen halt irgendwie im Kopf ist und die gar nicht wissen vielleicht, wie das heutzutage in solchen Einrichtungen abläuft, wenn man da halt nicht selbst irgendwie den Kontakt zu hat oder halt niemanden kennt, der schon mal in so einer Klinik drin war.
Voll. Wobei man dazu natürlich trotzdem auch sagen muss, es gibt halt solche und solche Kliniken und es gibt natürlich trotzdem auch Menschen, die sind in diesen Kliniken, weil sie halt einfach nicht lebensfähig sind und die, weiß ich nicht, die sind dann vielleicht auch irgendwie weggesperrt auf eine Art, weil sie halt eine Gefahr für die Gesellschaft irgendwo darstellen. Also das gibt es natürlich auch auf jeden Fall und das würde ich jetzt auch hier gar nicht runterreden, ne? Aber trotzdem, also ja, was die Mehrheit angeht, eher nicht. Was ich noch sagen wollte, was so diese Medienrepräsentation angeht, gibt's so eine Sache, die ich ultra spannend finde und auch so ein bisschen erschreckend irgendwie. Und zwar gibt es ja einerseits gerade auf Social Media diese Bewegung von wegen We should all go to therapy und es gibt super viele Accounts, die Menschen dazu ermutigen, irgendwie zur Therapie zu gehen oder es gibt auch generell einfach voll viele so in Anführungszeichen Therapie-Accounts von teilweise selbsternannten, teilweise quasi echten TherapeutInnen, die halt dann ihr Wissen irgendwie teilen und die das quasi einer breiten Masse irgendwie zugänglich machen. Es gibt unglaublich viele TherapeutInnen, die irgendwie Ratschläge geben auf Social Media und so weiter. Also es kommt auf jeden Fall an, so auf Instagram und TikTok und so. Und gleichzeitig ist es aber, gibt es diesen Self-Help-Trend, der immer größer wird. Dieses, du musst dir selber helfen können und du musst auch alleine klarkommen können. Und weißt du, was ich meine? Ich sehe da irgendwie eine Diskrepanz dazwischen. Also einerseits,
kannst du es ein bisschen konkreter machen? Weil ich weiß irgendwie gar nicht, ob ich das so mitbekommen habe. Also wie sich das so äußert.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie einerseits, finde ich, geht das Hand in Hand. Also einmal dieser Self-Help-Trend von wegen ich bin halt ganz alleine ganz und ich kümmere mich jetzt so gut um mich selber, dass ich gar keine Therapie brauche und ich mache hier morgens mein Yoga und abends meine Meditation und dann mache ich noch, keine Ahnung, dann mache ich irgendein trauma-informed Yoga oder irgendwie sowas in die Richtung, aber ich mache es halt alles alleine, ohne irgendwelche Unterstützung, weil ich habe die Ressourcen und es wird irgendwie von mir erwartet, so dieses Ding. Und ich frage mich halt, ob das in Kontrast zu dieser Therapiebewegung steht oder ob das Hand in Hand geht, weißt du? Also ob in diesem Narrativ von ich mache das alles alleine und Self-Help und ich lese einfach nur Bücher über meine Traumata und dann komme ich schon irgendwie klar. Ja, ob das quasi, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ja, ob da, ach ja, ja genau, ob da noch Raum eben für dieses Therapiethema ist, ja, genau.
Mhm. Ja, ich finde, also so wie du es jetzt erzählst, klingt es ja ein bisschen so, als würde man auch dann nur zur Therapie gehen, wenn man es eben nicht alleine schafft, so.
Mhm.
Weißt du, und das ist es ja nicht so. Man kann auch sein Leben im Griff haben und sich selbst helfen und trotzdem Therapie in Anspruch nehmen. Und ich glaube, da tut sich das so ein bisschen beißen, so ja, diese voll. Zwei Seiten.
Ja, das stimmt, ja. Stimmt, da war gerade schon wieder so ein stigmatisierendes Narrativ drin, ne? Was ja. irgendwie Therapie angeht, ja. Und halt auch gerade dieses, man macht das nicht trotzdem, also trotz dessen man alleine klarkommt, sondern um auch alleine klarzukommen. Also, dass genau. quasi, dass ich überhaupt zur Therapie gehe, dazu führt, dass ich alleine quasi wieder klarkomme, aber eben mit der Hilfe von meiner Therapeutin mäßig.
Total. Und ich meine, Therapie ist ja auch so vielseitig. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Themen, wegen denen man zur Therapie gehen kann. Und ich glaube, das muss man sich halt auch so ein bisschen bewusst machen. So, du musst nicht nur in Therapie, wenn du zum Beispiel ein Traumata hast oder so. Also es gibt auch einfach super viele Kleinigkeiten, die dich vielleicht in deinem Alltag in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen können oder die dich einfach nerven und wo du gerne mal mit einer Person drüber reden möchtest, weil im Endeffekt sind TherapeutInnen ja dafür da, einfach einem zu helfen, den Alltag besser zu bestreiten. Und das ja. müssen halt auch keine Riesensachen sein, so. Ja.
Hundertprozentig. Und eben, ja, ich glaube, das ist eben dieses Wichtige, dass wir von diesem Schwarz-Weiß-Denken loskommen. Dass wir mhm. nicht denken, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil ich Therapie in Anspruch nehme oder ich bin irgendwie... ich bin kaputt oder mir geht's gerade schlecht, weil ich Therapie in Anspruch nehme. Und natürlich, wie du gerade schon meintest, natürlich kann man aus unfassbar vielen verschiedenen Gründen zur Therapie gehen. Und natürlich gibt's auch Menschen, die da Traumabewältigung machen und die einfach irgendwie so starke, schwere Depressionen haben, dass sie auf jeden Fall Therapie in Anspruch nehmen müssen. So gar keine Frage. Aber gleichzeitig gibt's eben auch krasse Nuancen davon. Es ist halt einfach, erstens ist es fluide, wie es einem geht. Zweitens ist es ein Spektrum, warum man Therapie benötigen könnte oder in Anspruch nehmen möchte. Und drittens ist es halt alles valide. So selbst der kleinste Gedanke mhm. von wegen, vielleicht sollte ich mal in Therapie gehen, selbst dieser kleinste Gedanke ist super valide und ein richtig guter erster Schritt.
Total. Ich finde es aber auch gleichzeitig schwierig in Realität, sich das dann im eigenen Leben bewusst zu machen manchmal. Weißt du, also ich war zum Beispiel auch vor 2 Jahren ungefähr mal in der Situation, da denke ich mir jetzt im Nachhinein, eigentlich hätte ich da vielleicht Therapie in Anspruch nehmen sollen. So, das wäre, glaube ich, total hilfreich in dem Moment gewesen. Aber als ich in der Situation war, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das jetzt irgendwie eine Option ist, weißt du?
Ja.
Und daran merke ich auch irgendwie selbst, dass ich zwar, also wie ich auch schon am Anfang gemeint habe, das Thema ist irgendwie so sehr präsent gewesen, so in meinem Freundeskreis in den letzten Jahren. Und trotzdem ist es, glaube ich, in meinem Kopf manchmal noch gar nicht so krass angekommen, dass ich wirklich auch für mich selbst so diesen Moment abpassen kann, an dem man so sagt, hey, das wäre jetzt irgendwie gerade eine gute Idee.
Mhm.
Ja.
Ja, ja klar.
Finde ich also, auch irgendwie spannend.
Das sind ja auch wieder alles internalisierte Sachen, mit denen wir irgendwie aufgewachsen sind und eben... ja. irgendwelche Narrative vom Starksein und vom keine Schwäche zeigen und vom, hey, wir schaffen das auch alleine. Ich weiß nicht, wie das bei dir so in der Familie war. Wir müssen jetzt auch gar nicht irgendwie tief einsteigen. Aber bei mir war in der Familie das halt auch so, dass irgendwie ganz viel dieses Narrativ vorgeherrscht hat von wegen, nee, wir brauchen das nicht, weil wir sind halt stark so. Und das brauchen halt nur schwache Menschen in Anführungszeichen oder nur andere Menschen. Aber wir doch nicht so mäßig.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Also ich bin, glaube ich, das erste Mal in Therapie gewesen. Da war ich so 16 oder 17. Und das war dann tatsächlich gleichzeitig mit meiner Mama. Und meine Mama hat mich dann letztendlich darauf gebracht, dass ich das ja vielleicht doch auch mal machen könnte. Und für mich hat sich dieses Denken oder diese Art, wie ich selber über Therapie nachdenke, tatsächlich erst verändert, als meine Eltern angefangen haben, ihr Denken über Therapie zu verändern. Das fand ich irgendwie total spannend.
Es ist aber voll schön, dass das dann sozusagen so rumkam. Weil oft ist es ja so ein Generationskonflikt, dass es genau andersrum ist. Ne? Die Eltern sind da so dagegen.
Mhm.
Und man ja stößt dann als junger Mensch eben das an und muss sich dann vielleicht auch selbst drum kümmern.
Ja, voll. Ja, also bei mir war, wie gesagt, meine Mom war halt dann auch irgendwie in Therapie, aber mein Vater war immer so, ja, und warum macht ihr das jetzt? Das ist ja jetzt schon auch irgendwie komisch so. Und bei dem hat das alles ein bisschen länger gedauert und der hat mir das auch echt oft abgesprochen, muss ich sagen, im Nachhinein. Der hat viele Sachen, wegen denen ich halt zur Therapie gehen wollte, hat er eben als irgendwie eine Phase abgetan oder als, ja, komm, du bist halt gerade Teenager, so in deinem Kopf ist halt Chaos, so dieses typische Ding, was einem dann gesagt wird. Und damals konnte ich es natürlich noch nicht so richtig einordnen, aber mittlerweile denke ich mir so, ey, hättest du mal nicht machen sollen, ganz ehrlich. Hättest mich mal darin bestärken sollen, so. Ja, deswegen, falls es bei euch gerade eine ähnliche Situation gibt oder vielleicht euer Freundeskreis nicht so, ja, ich sag mal, aufgeklärt oder investiert in diese Therapie-Thematik ist, dann sind eure Gefühle trotzdem valide, wollte ich nur einmal ganz kurz anmerken. Und wenn ihr für euch selber denkt, dass ihr eine Therapie braucht, dann habt ihr allen Grund dazu, dem auch einfach nachzugehen. Und da braucht ihr nicht die Erlaubnis von irgendwelchen Eltern oder FreundInnen oder so, sondern euer Bedürfnis danach reicht vollkommen aus, dem nachzugehen.
Auf jeden Fall. Und vielleicht findet man ja, also oft ist es ja so, dass irgendwie die beste Freundin oder vielleicht ein Geschwisterteil oder so, dass es schon irgendwie eine Person gibt, bei der man weiß, okay, so da kann ich mich öffnen und mit der mal drüber quatschen. Also man muss ja nicht direkt auch allen davon erzählen, weil man weiß, man ist in einem Umfeld, in denen das irgendwie, ja, ein schwieriges Thema ist. Und genau, vielleicht findet man ja so irgendwie auch Unterstützung, indem man vielleicht, ja, sich einer Person anvertraut.
Voll.
Weil man muss ja auch dazu sagen, dass es ja auch gar nicht so einfach ist, einen Therapieplatz oder so zu finden.
Ja,
also oft kostet es ja auch super viel Anstrengung und Zeit. Und ich glaube, da ist es schon hilfreich, eine Person an seiner Seite zu haben, die einen dann in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Und ich finde, das ist auch voll wichtig, einmal zu sagen, so, ihr könnt euch auch wirklich Hilfe holen. So, ihr müsst auch nicht selbst bei Beratungsstellen oder so anrufen. Ihr könnt es auch an eine andere Person abgeben oder ihr könnt fragen, ob sich jemand da mit euch hinsetzt und halt dabei bleibt, wenn ihr das macht. Ja. Weil es halt natürlich irgendwie so ein Akt ist und viel Energie braucht. Deswegen ist es super mutig und stark, so diesen Schritt zu gehen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt es, ihr braucht es, aber sucht euch auf jeden Fall Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft es gerade nicht alleine.
Voll, auf jeden Fall. Das ist voll der gute und wichtige Punkt, den du ansprichst. Vor allen Dingen, ich habe auch das Gefühl, gerade wenn man dann diese Entscheidung getroffen hat, hey, ich fange jetzt mal an, hier ein bisschen rumzutelefonieren und mir tatsächlich eine Therapeutin oder einen Therapeuten zu suchen, gerade dann ist man ja in einem sehr verletzlichen Zustand meistens und gerade dann tun halt so Zurückweisungen vielleicht oder so eine Einjahres-Warteliste noch mal ein bisschen mehr weh.
Ja, deswegen stimmt.
Kann ich da auf jeden Fall dir zustimmen und sagen, dass es total hilfreich ist, wenn man da eine Person an seiner Seite hat, der man irgendwie vertrauen kann.
Ja.
Ich wollte dich fragen, was bei dir so oder ob es bei dir so typische Sätze gibt, die du in Bezug auf Therapie von gerade älteren Leuten vielleicht hörst oder Leuten, die eben, wie gesagt, da nicht so aufgeklärt sind. Also sowas wie, ja, früher gab es das alles nicht oder früher brauchten wir das alles nicht oder so. Ob es da irgendwelche so klassischen Aussagen zu gibt, weißt du?
Ich kenne tatsächlich nicht solche Sätze so in your face, aber ich kenne diese unterschwelligen Bemerkungen. So durch die Blume von wegen, ja, überleg dir das nochmal. Ist das wirklich eine gute Idee? Brauchst du das wirklich? Tatsächlich ist auch irgendwie das Thema, ich weiß gar nicht, ob ich das so ansprechen soll oder wie groß es ist, aber irgendwie in meinem Umfeld so Thema Versicherung und so irgendwie ein großes Thema gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das auch einmal so ansprechen wollen.
Ja, können wir, glaube ich, schon auch machen.
Weil, also ich kann aber kurz ein bisschen ausholen. Wir hatten tatsächlich erst vor einer Woche so einen Versicherungstermin, deswegen bin ich da gerade so ein bisschen into it. aber es gibt ja so Berufsunfähigkeitsversicherungen oder so, bei denen die alle Diagnosen, die man bisher hatte, also immer wenn man beim Arzt ist, tun die eine Diagnose einreichen oder eintragen, damit die das abrechnen können. Und die ganzen Diagnosen werden eben dafür angeschaut. Und dann entscheidet halt sozusagen die Versicherung, ob sie einen nimmt oder nicht und welchen Tarif sozusagen man bekommt. Und das war halt in meiner Familie ein großes Thema, als eine Person eben mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen hatte, weil halt ja voll viel Angst geschürt wurde, dass es da später, was diese Versicherung angeht, mal große Probleme geben wird. Und ich meine, das ist halt voll das gesellschaftliche Problem, weil es kann dann problematisch werden, mit solchen Sachen, aber das darf halt einfach nicht der Grund sein, um dann seine mentale Gesundheit zu vernachlässigen und das halt nicht zu machen und keine Therapie in Anspruch zu nehmen. Aber das ist natürlich was, was irgendwie immer so im Raum steht. Und ja.
Ja, safe. Oder halt so Sachen mit so Verbeamtungen oder so. Das ist ja genau dasselbe.
Ja, genau.
Dass du, wenn du eine Therapiegeschichte hast, die halt bei der Krankenkasse festgestellt wird oder von der Krankenkasse übernommen wird oder so, dass du halt später Schwierigkeiten damit haben kannst, verbeamtet zu werden oder Jobs zu finden oder sowas eben in irgendwelchen, in halt Jobs, an denen man verbeamtet wird, keine Ahnung, als Lehrerin oder sowas. Aber da, natürlich, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das ist vor allen Dingen ein strukturelles Problem auf struktureller Ebene. Es ist ein politisches Problem, ein riesiges politisches Problem. Ich glaube, da gab es auch letztens irgendwann eine riesige eine Petition zu, die da irgendwie gestartet wurde, dass das endlich mal reformiert wird, weil es kann doch nicht sein, dass unser Gesundheitswesen immer noch auf diesem Stand ist. So, es regt mich wirklich regelmäßig auf, auch wenn ich höre, dass FreundInnen von mir sich endlich dazu durchgerungen haben, sich jetzt mal um den Therapieplatz zu kümmern und dann erstmal die fucking Wartelisten 1,5 Jahre sind. So, es kann doch nicht sein. Also, sorry, dass ich jetzt hier gerade so aggressiv werde, aber es regt mich wirklich
ja,
so auf.
Es ist aber
auf.
Auch ein Grund, ja, wütend zu sein, auf jeden Fall. Ja, ich verstehe auch einfach nicht, wie man den Menschen so viele Steine in den Weg legen kann, weil im Endeffekt, es ist ja sogar auch ein Vorteil für unsere Gesellschaft, für unseren Arbeitsmarkt, die Berufswelt, wenn Menschen einfach gesund sind, weil sie da einfach bessere Leistungen bringen können. So weißt du, allein aus der Perspektive verstehe ich gar nicht.
Aus der kapitalistischen Perspektive.
Ja, ja, allein schon deswegen wirklich, weil darum geht's ja im Endeffekt so. Ja. Warum ja es einfach der Staat einem da so schwer macht, einfach sich Hilfe zu suchen.
Safe, ja. Ja, wir können ja gleich nochmal über so Vorteile generell von Therapie sprechen. Aber ich wollte nochmal ganz kurz zurück zu diesen Aussagen, zu diesem früher gab es das alles nicht, diese ganzen Erkrankungen und diese komischen Modeerscheinungen und so, um es mit Boomer-Worten zu sagen. Früher brauchten wir das alles nicht und so. Dazu sage ich immer genau die gleichen Sachen. Und zwar erstens, es gab das alles, es gab halt nur einfach keine Worte dafür. Wir haben jetzt eine andere Sprache, auf die wir Zugriff haben, was das angeht, was ein richtig krasses Privileg und ein krasser Fortschritt ist, dass wir eben Erkrankungen jetzt benennen können, die vorher keine Erkrankung waren. Oder dass wir Sachen endlich sehen, dass es sie gibt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, sowas wie PMDD oder so. Das ist diese psychische Erkrankung, die halt mit Perioden einhergeht oder einhergehen kann. Die halt früher einfach, ja, für die es halt keine Bezeichnung gab, aber die es safe auch schon früher gab. Dann sage ich immer dazu, es ist doch gut, dass sich jetzt mehr Leute trauen, sich die Hilfe zu holen, irgendwie, die sie eben brauchen. Das ist doch was Positives, dass die Stigmatisierung abnimmt und immer mehr Leute auf Therapie zurückgreifen. Und was ich auch immer sage ist, ja, natürlich gab es einige Sachen davon noch nicht, weil sich die Zeiten halt einfach verändern so. Und wir haben noch nie so schnelllebig gelebt wie jetzt. Wir waren noch nie in dieser krassen Leistungsgesellschaft, die uns gleichzeitig aber auch so krass irgendwie beobachtet in allem, was wir tun. Wir waren noch nie in der Lage, andere Menschen so zu beobachten, wie wir es heutzutage tun können. Natürlich entstehen daraus irgendwelche neuen psychischen Erkrankungen und Traumata und was weiß ich. Also wäre ja auch weird, wenn nicht.
Total. Ja, das finde ich auf jeden Fall voll den wichtigen Punkt, allein schon zu sagen, so, das gab es schon immer. Jetzt mal abgesehen von der letzten Sache, die du jetzt gesagt hast, dass bestimmt auch dadurch neue Sachen entstanden sind. Weil ich glaube, das haben wirklich viele Menschen einfach nicht auf dem Schirm. Dass auch Menschen aus ihrem Umfeld ganz sicher irgendwann mal vielleicht eine Depression hatten oder so. Und die wissen das einfach nicht, weil eben früher nicht darüber gesprochen wurde. Also ich meine, ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht die Statistiken im Kopf, aber ich glaube, jede fünfte Person in Deutschland oder so hatte oder hat in seinem Leben eine Depression oder eine depressive Episode. Und dementsprechend gibt es bestimmt sehr viele Menschen in unserem anderen Umfeld, die schon mal in der Situation waren und die anderen Menschen wussten es halt einfach nicht so. Und heute spricht man halt eher drüber. Und die Dunkelziffer ist ja dann auch noch größer, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
Ja.
Ja, ich meine, man kann es ja auch verstehen, ne? Wenn wir jetzt mal an unsere Eltern oder Großeltern denken, die hatten vielleicht auch einfach nicht den Raum im Kopf, sich mit sowas zu beschäftigen. So, die mussten halt irgendwie erstens einen Krieg überstehen, danach irgendwie die ganzen politischen Unruhen im Land überstehen und so. Safe gab es da einfach nicht den Raum dafür, sich so krass mit seiner mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen. Aber das ist es halt gerade, ne? Also dass wir das jetzt machen können, in diesem Umfang, wie wir das machen können, ist halt ein, ich wollte gerade sagen, ist ein Privileg. Nee, es ist kein Privileg, es sollte selbstverständlich sein, lol. Aber es ist halt einfach ein krasser Fortschritt. Ja. Und natürlich können wir da jetzt wieder auch nur aus dieser privilegierten Perspektive sprechen. Und es gibt immer noch ganz viele Menschen, die eben nicht den Raum haben, sich damit auseinanderzusetzen oder halt auch einfach das Geld und die Ressourcen. Aber ja, was ich sagen möchte, ist, wir haben diese Ressourcen in den allermeisten Fällen und wir dürfen sie auf jeden Fall auch nutzen. Wir nehmen keinem anderen Menschen den Therapieplatz weg und wir sind auch nicht krank genug, sondern wenn wir das Gefühl haben, wir möchten gerne Therapie in Anspruch nehmen oder müssten Therapie in Anspruch nehmen, dann dürfen wir das tun. Und allein schon diese Frage, sich zu stellen, bin ich überhaupt krank genug? Erstens ist das wieder stigmatisierend und zweitens deutet das vielleicht schon darauf hin, ja, dass man sich mal um einen Therapieplatz kümmern könnte, theoretisch.
Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch das Ding, man hat ja nicht nur Vorurteile, was andere Menschen angeht. Wenn das halt für einen ein negativ behaftetes Thema ist, dann bedeutet das ja auch, dass man auch Vorurteile in seinem Kopf hat, die sich auch gegen einen selbst richten. So.
Ja, das stimmt.
Und dass man eben, wie du gerade gesagt hast, die eigenen Probleme dann kleinredet und so. Und ich finde, allein deswegen sollte man sich auch schon mit solchen Themen auseinandersetzen, weil man selbst ja auch vielleicht in einer Situation ist, in der man Hilfe benötigt oder vielleicht irgendwann in Zukunft Hilfe benötigt und die dann nicht in Anspruch nehmen würde. Und das ist halt super schade.
Voll. Ich habe letztens noch eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo eine Person gefragt hat, ob ich mal so ein bisschen erzählen kann, wie ich halt irgendwie an den Therapieplatz gekommen bin und was die Therapie mir so gebracht hat und so. Und ich dachte, vielleicht wäre das jetzt so ein ganz, ganz passender Raum dafür.
Auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, ich habe halt schon echt früh eigentlich mit Therapie angefangen, halt so mit 16, 17 oder so. Und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, mit einem sehr anderen Bild in diese Therapie reingegangen. Ich dachte nämlich, ich gehe da rein, kriege eine Diagnose, bin geheilt und gehe wieder raus. ja, so ist es auf jeden Fall nicht. und in allerwenigsten Fällen geht es in der Therapie darum, von irgendwas geheilt zu werden. Also natürlich gibt es irgendwelche Erkrankungen oder irgendwelche Zwänge oder sowas in die Richtung, von denen man dann tatsächlich auch geheilt wird, in großen Anführungszeichen, was auch immer das bedeutet. Aber in den meisten Fällen geht es eben eher darum, mit dem zu leben, was man eben hat. Und sich da Strategien zu überlegen, Coping-Strategien, Mechanismen, wie man eben sein tägliches Leben mit sich selber besser bestreiten kann, sodass es einem eben gut geht. Und ich glaube, das ist halt eine der krassesten Sachen, die ich in der Therapie gelernt habe, eben auf mich, auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten, meine eigenen Gefühle zu validieren, überhaupt meine Gefühle zu benennen, Alter. Ich konnte, bevor ich in Therapie gegangen bin, ich war halt so, ja, mir geht's gut oder mir geht's schlecht, aber ich hatte keine Worte dafür, da irgendwelche Nuancen zu benennen. Und ich weiß noch genau, irgendwann hat meine damalige Therapeutin mir mal so ein Rad vorgelegt, wo halt so ganz viele Worte draufstehen, die halt irgendwelche Gefühle beschreiben. Sowas wie, ich fühle mich zurückgewiesen oder ich fühle mich gerade erschöpft oder so. Und ich weiß noch, dass das mir eine ganz neue Welt eröffnet hat, weil ich mit diesen Worten einfach überhaupt nicht groß geworden bin.
Ja, voll spannend.
Ja, total. Und das war einfach echt was ich dann irgendwie gelernt habe in der Therapie. Und ich glaube, ein riesiger Teil ist auch bei mir gewesen, einfach Verständnis und ja doch Verständnis mir selbst gegenüber zu entwickeln und mir selbst gegenüber eben liebevoll zu sein und mich nicht dafür zu verurteilen, wie es mir gerade geht oder dass es mir halt mal nicht so gut geht und damit halt eher umzugehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir vom reinen Gefühlsstand her besser geht wie damals, aber ich kann halt viel besser damit umgehen, ich kann mit mir selber viel besser umgehen, ich fühle mich viel sicherer mit mir selber und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, das, was es bei mir so gemacht hat irgendwie.
Ja, das habe ich auch hauptsächlich gehört bei anderen Menschen. Also, dass es auch so darum geht, Probleme, die man halt auch in Zukunft hat, so dann richtig wahrzunehmen und damit dann umzugehen. Also zu lernen, sich selbst sozusagen zu stabilisieren, auch in Situationen, in denen es einem schlecht geht. Weil im Endeffekt, es kommen ja immer wieder Momente im Leben, Phasen, die herausfordernd sind, schlimme Dinge, die passieren, so dem kann man ja nicht aus dem Weg gehen. Ich glaube, da geht es eben viel darum, dann mit diesen Momenten eben klarzukommen.
Ja, total. Und vielleicht nochmal so ein kleiner praktischer Tipp, weil wir jetzt ja alle wissen, dass dass Wartelisten bei TherapeutInnen unfassbar lang sind. Es gibt in den allermeisten, zumindest größeren Städten, so eine Art Ausbildungszentrum für angehende TherapeutInnen. Und in den allermeisten Fällen haben die geringere Wartelisten, weil nämlich die Menschen, die dort Therapiearbeit verrichten, eben noch in der Ausbildung sind und quasi noch gar nicht irgendwie licensed Therapists. Ja, also die haben halt einfach noch nicht ihre ja. richtige finale Lizenz. Und deswegen wollen da entweder nicht so viele Menschen hin oder vielleicht gibt es auch einfach keine Wartelisten, ich bin mir nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall ein richtig guter Anlaufpunkt, falls es schnell gehen muss bei euch quasi und falls ihr euch selber einen Therapieplatz suchen möchtet und eben nicht 100 Jahre warten möchtet, dann kann ich euch empfehlen, eben mal nach diesen Ausbildungszentren zu suchen und da mal zu fragen, wie es da aussieht.
Ja, damit kann man auch Wartezeit, glaube ich, überbrücken. Also ich kenne auch jemanden, der das gemacht hat.
Ah, okay.
Ja. Aber ja, da bin ich jetzt nicht so tief drin. Aber was mich noch interessieren würde, zum einen, wie so bei dir das Vorgehen war. Also bist du zuerst zu deinem Hausarzt oder zu deiner Hausärztin gegangen und die haben dich dann so weitergeschickt? Oder hast du da wirklich rumtelefoniert? Oder ging es dann über deine Mama damals? Also wie war es sozusagen der erste Step?
Damals bin ich direkt zu diesem Ausbildungszentrum gegangen mit meiner Mama, ja. Also die hat mich da quasi angemeldet und so. Die hat das dann für mich gemacht, zum Glück, weil ich glaube alleine, obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe davor auch eigenständig Mails geschrieben an TherapeutInnen. Aber da ist es dann halt daran gescheitert, dass ich noch zu jung war und dass die auf jeden Fall eine Unterschrift oder so von den Eltern brauchten. Und damals war ich aber halt, glaube ich, 15 oder so und da ging das eben irgendwie noch nicht. Und deswegen ist es da im Sand verlaufen. Aber genau, als ich dann meine erste richtige Therapie angefangen habe, war das so, dass meine Mom mich eben zu diesem Ausbildungszentrum mit hingenommen hat. Dann gibt es immer erstmal ein Erstgespräch, wo du einfach ein bisschen so deine Familienhistorie erzählst und so ein bisschen darauf eingehst, wie du halt aufgewachsen bist und warum du eben da bist. Und nach diesem Erstgespräch wirst du dann halt an eine Therapeutin oder einen Therapeuten quasi verwiesen, der halt gerade irgendwie frei ist. Also meistens hast du dann dein Erstgespräch, zumindest in diesen Ausbildungszentren, gar nicht unbedingt mit der Person, mit der du später auch die Therapie machst. Genau, und jetzt, als ich dann umgezogen bin zum Studium und gemerkt habe, hey, ich würde eigentlich gerne weitermachen mit einer Therapie, da habe ich mich dann selber einfach ans Recherchieren gemacht und habe selber irgendwie mir Websites angeschaut und einfach ein bisschen rumtelefoniert und gefragt, was so die Schwerpunkte auch sind von den Menschen. Und genau, dann bin ich bei meiner Therapeutin gelandet, mit der ich sehr, sehr zufrieden bin.
Okay, sehr cool.
Ja, genau. Ja, Leute, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, zur Therapie zu gehen. Egal, wo ihr gerade seid in eurem Leben, egal wie es euch gerade geht, egal wie akut es gerade ist, es ist wirklich, ich glaube, jeder einzelne Mensch profitiert einfach davon, zur Therapie zu gehen, sich selbst besser kennenzulernen, seine Bedürfnisse besser kennenzulernen, kennenzulernen, wie man in Beziehungen agiert und warum man vor allen Dingen in Beziehungen so agiert, wie man agiert. Und ich finde, es ist einfach auch eine Art von einem rebellischen Akt in dieser patriarchalen Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft zur Therapie zu gehen. Aber gleichzeitig kann ich auch total verstehen, wenn einem diese Verbeamtungssache irgendwie Sorgen macht. Nichtsdestotrotz.
Kann ich da noch kurz was einwerfen? Weil ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass ich vorhin diese Versicherungssache angeführt habe, so, ich hoffe, dass wir euch damit irgendwie kein schlechtes Gefühl geben oder euch demotivieren, weil es gibt auch immer irgendwelche Schlupflöcher. Ja. Also wir hatten es jetzt eben auch mit unserem Versicherungsmakler darüber. Und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, trotzdem so eine Versicherung zu bekommen, sich trotzdem verbeamten zu lassen. Mal davon abgesehen, dass es ja jetzt auch immer mehr Menschen gibt, die eben Therapie in Anspruch nehmen und es in meinen Augen auch gar nicht mehr zu stemmen ist, all diese Menschen irgendwie von bestimmten Dingen auszuschließen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren noch viel tun. Deswegen lasst euch davon auf jeden Fall nicht abhalten. Wenn ihr das gerne in Anspruch nehmen wollt. So, es gibt dann immer Möglichkeiten, solche Sachen dann im Nachhinein auch noch zu regeln.
Ja, voll.
Das sollte jetzt nicht das Ausschlusskriterium
sein. Voll gut, dass du es nochmal gesagt hast, ja. Also ich kann für mich auf jeden Fall auch nur sagen, dass die Therapie schon echt einfach mein Leben verändert hat. So, das klingt jetzt richtig cheesy, aber es ist halt echt so. Deswegen versuche ich immer, alle Menschen in meinem Umfeld auf jeden Fall davon zu überzeugen. Ihr seid es auf jeden Fall wert, zur Therapie zu gehen. Holt euch Unterstützung, wenn ihr sie braucht, um irgendwie Ersttermine oder sowas auszumachen. Und ihr seid vor allen Dingen auch absolut nicht alleine damit. Also ja, gerade wenn ihr noch sehr, sehr jung seid, gerade dann lohnt es sich total. Also es lohnt sich natürlich immer, aber gerade wenn ihr noch sehr jung seid, ist es super wertvoll, dass ihr jetzt schon euch darüber Gedanken macht, irgendwie, ob ihr ins Therapie-Game einsteigen wollt. Macht es. Also, ja.
Ja. Und unterstützt auch andere. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also, wenn ihr wirklich merkt, jemanden aus eurem Umfeld geht schlecht, unterstützt ihr einfach dabei. Fragt vielleicht, hey, wollen wir da mal irgendwo anrufen oder so? Weil manchmal schafft man es eben auch nicht aus dem eigenen Antrieb heraus, sondern es ist halt so toll, irgendwie Menschen um sich zu haben, die da vielleicht auch einen dazu ermutigen und empowern. Deswegen so, seid auch diese Person, die da anderen unter die Arme greift.
Das ist das neue That Girl, Leute. Wir unterstützen uns alle gegenseitig, wir unterstützen uns selber, wir achten auf unsere Kapazitäten und wir kümmern uns um andere. Genau.
So ist es.
Und vor allen Dingen, nehmt mit dem Thema auch Raum ein im Freundeskreis, im Familienkreis, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Also jetzt natürlich nicht mit den Inhalten eurer Therapie, sondern einfach mit dem Fakt, dass ihr eine Therapie macht. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn eure Freundinnen euch fragen so, hey, was macht ihr heute noch oder was machst du heute noch? Dann sagt ruhig, ja, ich habe später noch einen Therapietermin. Weil ich habe das Gefühl, auch wenn es sich immer noch manchmal komisch anfühlt, vor manchen Leuten das zu sagen, sind genau diese kleinen Sachen das, was es halt entstigmatisiert und was es normaler für alle Menschen macht und was vielleicht auch anderen Menschen den Raum gibt, über solche Sachen zu reden und sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Und klar, ihr müsst jetzt nicht von jetzt auf gleich an diesem Punkt ankommen, wo ihr super offen mit allen Menschen darüber sprecht, aber ich kann euch nur sagen, es wird auf jeden Fall einfacher, darüber zu sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen, ich meine, wir müssen jetzt keine kostenlose Bildungsarbeit irgendwie machen, ne? Aber trotzdem ist es halt auch das, was wir im Kleinen dazu beitragen können, dass eben dieses ganze strukturelle Therapie-Ding, wie gesagt, entstigmatisiert wird, dass es vielleicht irgendwann mal reformiert wird, hoffentlich irgendwann in Zukunft. Und dass es halt immer mehr in der Mehrheitsgesellschaft ankommt. So, also wir haben da auch im Kleinen auf jeden Fall Macht, das zu tun.
Auf jeden Fall. Ich fand es auch ganz spannend, um noch mal so eine kleine Story reinzuwerfen. So vor einem halben, dreiviertel Jahr kam so eine neue Person bei uns mit in den Freundeskreis sozusagen. Und die hat dann auch irgendwann so gemeint, ja krass, irgendwie bei euch, es gibt so voll viele psychische Erkrankungen oder voll viele Leute gehen so in Therapie. So, ich kenne das aus meinem Freundeskreis so gar nicht. Und da haben wir halt auch so ein bisschen drüber gequatscht und so gemeint, ja, vielleicht ist es gar nicht so, dass Leute in deinem Freundeskreis so keine Therapie in Anspruch nehmen oder keine psychische Erkrankung haben, sondern eben einfach, dass da nicht offen drüber gesprochen wird. So. Ja. Und ich finde, das ist halt einfach so ein schöner Raum, wenn man einfach, ja, so einfach offen darüber reden kann, weil das eben auch, wie du gerade gesagt hast, dann andere ermutigt und es ist halt auch irgendwie total empowernd, das einfach auszusprechen. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es im Kleinen auch schon voll den positiven Impact hat und andere Menschen dann eben wieder, ja, ermutigt. Deswegen.
Voll.
Ja.
Gerade auch bei männlich gelesenen Personen tatsächlich, weil einfach gerade aus diesem, aus dem Patriarchat heraus sind halt Männer, die zur Therapie gehen, einfach nochmal stigmatisierter, würde ich sagen, als Frauen oder eben als nicht männliche Personen. Und ich finde, gerade da kann man gerne auch unterstützend wirken oder in diesen Freundeskreisen das mal mit reinbringen und versuchen, da dieser toxischen Maskulinität irgendwie entgegenzuwirken und halt auch männlichen Freunden den Raum zu geben, dass sie irgendwie darüber sprechen und dass sie Therapie in Anspruch nehmen können oder wollen oder so.
Es hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel die Suizidrate so viel höher ist bei Männern als bei Frauen, weil die einfach weniger Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist auch voll der wichtige Punkt. Ja.
Gut. Okay. Janine, ich finde, das ist eine runde Sache. Hast du Bock auf den Song der Woche?
Ja, ich habe sehr Bock. In dem Moment, wenn wir das sagen, habe ich immer dieses Geräusch im Kopf.
Ja, ich auch.
Was wir da reinmachen.
Okay, wollen wir mal. Warte. Dum, dum. Wow, das war so schlecht.
Genau so. Möchtest du anfangen? Hast du einen im Kopf?
Ich habe schon wieder echt wenig Musik gehört in den letzten Tagen. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich bin gerade irgendwie in einem kleinen Musikloch. Ich brauche mal wieder so eine ganz frische neue Playlist und irgendwie Motivation, wieder Musik zu hören, weil gerade bin ich da irgendwie nicht so. Ich habe letztens mal wieder auf TikTok einen Song entdeckt oder über TikTok. Ich glaube, es ist jetzt nicht so ein bekannter TikTok-Song, aber der Song heißt Not Into You von Brooksy oder so. Und der Song ist echt super random, ich weiß auch nicht, aber irgendwie finde ich ihn richtig nice und gerade, also vom Text her ist es halt so, Dude, she's just not into you mäßig. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mag ich das, wenn ich das so morgens höre, dann bin ich so, ja, sorry, I'm just not into you. Und das gibt mir so ein bisschen Confidence Boost und ja, fühle ich, packe ich in die Playlist. Ja,
klingt gut, klingt gut. Ja, ich muss auch dringend irgendwie eine neue Playlist für das Jahr oder so erstellen. Also ich kann meine alten Lieder jetzt auch langsam wieder nicht mehr hören.
Ja, same, Alter.
Aber ich bin auch ein bisschen lost, also ich weiß gerade nicht so, in welche Richtung
es
geht.
Ja, bei mir auch. Weird.
Das ist irgendwie ganz komisch.
Vielleicht müssen wir uns mal gegenseitig irgendwie mehr Songs schicken oder so.
Ist so. Ja. Ja, aber mein Song der Woche reiht sich da eigentlich ganz gut ein. Weil ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Miley Cyrus hatte ihr neues Lied veröffentlicht. Hast du es schon gehört? Es ging auch ziemlich doll durch die Decke auf Social Media.
Ja, ehrlich gesagt noch nicht. Du kannst mich schlagen. Nein.
Also du bist in den falschen Kreisen unterwegs.
Das ist wirklich so weit entfernt von meinen Musikkreisen irgendwie. Also ich meine, klar habe ich jetzt schon irgendwo einen Ausschnitt mal gehört auf Instagram oder so, aber ich habe mich jetzt noch nicht bewusst hingesetzt und mir das angehört. Nee. Aber werde ich heute machen, okay. I promise.
Sehr gut, das Lied ist nämlich wirklich so, so gut. Es ist, ja, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt beschreibe, um was es geht, dann bringt es gar nicht so richtig auf den Punkt. Hört es euch einfach an. Ich habe auf jeden Fall seitdem sehr viel bessere Laune. Ich höre das wirklich gerade rauf und runter und das ist einfach, ja, richtig tolles, empowerndes Lied.
Nice, das
und
klingt gut.
Im März kommt, glaube ich, auch ihr Album. Also ich glaube, das war jetzt auch der Auftakt dazu. Mhm. Und ich freue mich so krass drauf. Das wird, glaube ich, richtig gut.
Cool. Ich habe bei Miley Cyrus immer so das Gefühl, ich kann sie irgendwie nicht mehr so richtig einordnen, weil ich das Gefühl habe, dass sie durch so viele verschiedene Genres durchgegangen ist und ich weiß jetzt einfach überhaupt nicht mehr, wo sie jetzt gerade so steht, weißt du? Also ich wüsste gar nicht, was ich jetzt von diesem Album erwarten soll irgendwie.
Ja, ich finde es auch schwierig, aber ich kenne mich auch mit Genre immer voll schlecht aus irgendwie, also ich kann es auch voll schwer einordnen. Sie hatte jetzt auf jeden Fall so eine Rockphase und das ist auch schon jetzt so ein bisschen rockiger wieder, aber ja, ich meine, ist Pop überhaupt ein Genre? Ist Pop nicht einfach so das Mainstream?
Ja, es ist schon ein Genre, glaube ich.
Okay. Dann ist es, glaube ich, so Rock-Pop.
Okay.
Ja.
Ich höre es mir mal an.
Hörst du mal an, ja. Gut. Dann, schön war's. Schön, dass wir da heute mal drüber gequatscht haben.
Voll.
Fand ich gut.
Ja, ich auch.
Ja. Teilt uns da auch gerne eure Gedanken und Erfahrungen mit, wenn ihr wollt.
Voll, ja.
Könnt uns gerne auf Instagram auch jederzeit schreiben.
Yes, wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unseren Podcast teilt und weiterempfehlt. Jetzt habe ich irgendwie voll komisch den Schluss angefangen. Egal, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify, weil das dem Podcast sehr weiterhilft. Ja, ansonsten, wie gesagt, schreibt uns gerne auf Instagram, verlinkt den Podcast gerne in euren Stories, wenn ihr Bock habt, erzählt Friends davon. Ja, was noch? Habt eine schöne Woche, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Galli Grü.
Galli Grü.